Sehr schöner Doppelpunkt, den ihr gesetzt habt. Der König lebt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, genau. Wir lesen in der Bibel Berichte von Menschen, die dabei waren, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir hören, dass sie von dem, was sie erzählen, am übernächsten Tag, und ich möchte gerne davon einen Bericht vorlesen, der im Markus-Evangelium steht. Und ich freue mich, dass wir als Gemeinde so zusammenwirken können. Was du gesagt hast, was ihr gesungen habt, das passt alles super schön zusammen. Und dann brauche ich nicht alles wiederholen, was schon da ist. Es ist super gut. Also, ich lese aus Markus 16, Vers 1 bis 8. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatten sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Ein Professor in England, ein genialer Professor für Philosophie an der Londoner University, also London University, war kein Christ. In einer Radiosendung wurde er gefragt, wenn Sie eine Persönlichkeit aus der Vergangenheit treffen und ihr eine einzige Frage stellen könnten, wer würde es sein und was würden Sie ihn fragen wollen? Ohne zu zögern, antwortete Professor Joad, Jesus Christus. Und ich würde ihm die wichtigste Frage überhaupt stellen, sind oder sind Sie nicht von den Toten auferstanden? Die wichtigste Frage überhaupt. Jesus ist von den Toten auferstanden, wirklich, leibhaftig, tatsächlich. Das ist die zentrale Behauptung, die wir immer wieder formulieren und aufstellen. Die zentrale Behauptung unseres Glaubens an Jesus Christus. Wir beten nicht zu einem Menschen, der vor 2000 Jahren auf schreckliche Weise am Kreuz hingerichtet wurde und dessen Körper im Grab verwest ist. Wir beten zu dem, der gestorben und auferstanden ist. Wir vertrauen auf den, der seinen Jüngern erschienen und dann wieder zum Vater im Himmel zurückgekehrt ist. Wir verankern uns in dem, der den Tod besiegt hat. Paulus schreibt das den Christen in Korinth und er sagt ihnen, das ist ein fundamentaler Unterschied, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist oder nicht. Wir haben den Bibeltext gerade gehört, das, was er den Korinthern geschrieben hat. Es ist nicht gleichgültig. Wir haben die Worte gehört. Die Korinther glaubten, dass Jesus auferstanden war. Das war für sie kein Problem. Sie hatten sich entschieden, Jesus zu vertrauen. Und das hat ihrem Leben eine unglaublich positive Wendung gegeben. Und sie sagten, ja klar, Jesus lebt. Er ist auferstanden, ich kann mit ihm reden. Er spricht zu mir, er verändert mich. Ich erlebe, dass er lebt. Und die Christen dort in Korinth erzählten das allen Leuten, die das hören wollten oder eben auch nicht hören wollten, aber sie waren voll davon. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie selbst auch auferstehen würden. Sie dachten, wir leben unser Leben, wir leben es besser mit Jesus als ohne ihn. Aber wenn wir sterben, dann ist alles aus. Tod, Punkt, Ende, vorbei, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dann gibt es nichts mehr. Und Paulus widerspricht dem total heftig. Er sagt, Jesus ist von Gott zu uns gekommen, um uns mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu bringen. Glaube bedeutet eben nicht nur, dass ich bestimmte Glaubenssätze für wahr halte. Glaube besteht nicht nur darin, Regeln zu befolgen, die Gott geboten hat. Glaube bedeutet zuerst und vor allem, dass ich durch Glaube und Taufe fest mit Jesus verbunden werde. Mit dem auferstandenen Jesus. Wenn nun Jesus auferstanden ist, dann auch ich. Das ist diese Aussage von dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, von Paulus also. Dann ist der Tod doch nur ein Übergang in Gottes neue Welt, aber einer, der uns schon herausfordert. Dann hat der Tod keine Macht mehr, weil Jesus ihn besiegt hat. Er kann mich nicht mehr zerstören. Und Paulus argumentiert, wenn wir nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist er aber wirklich auch auferstanden, dann auch wir. Es geht nur beides zusammen, nicht das eine ohne das andere. Und diese Auferstehung Jesu gibt uns Hoffnung über den Tod hinaus. Hoffnung auf ein Leben, das eben nicht mehr durch Leid und Krankheit, durch Krieg und Streit und durch ungestillte Sehnsucht bestimmt ist. Ist Jesus auferstanden, dann endet unser Leben. Ist Jesus nicht auferstanden, dann endet unser Leben mit dem Tod. Und das hätte fatale Konsequenzen. Ich zitiere einen Arzt, der Folgendes dazu gesagt hat. Ohne ein Leben nach dem Sterben bleibt dieses Leben ein fantastisches Chaos, die Erde ein unbegreifliches Riesengrab und unser Geborensein ein Verbrechen, auf welches die Todesstrafe gesetzt ist. Verstanden kann das Leben nur werden im Licht der Ewigkeit. Nur dann macht das, was wir jetzt leben, wirklich Sinn. Nur dann ist es nicht Schall und Rauch und irgendwann ist alles nur noch Asche. Hoffnung für dich, Hoffnung, die über den Tod hinaus geht, das geschieht, das kommt zu uns, das können wir glauben, das können wir begreifen, das können wir erleben, dadurch, dass Jesus auferstanden ist. Und dann argumentiert Paulus weiter, er sagt, seine und damit auch meine Predigt würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wir würden dann Behauptungen über Gott aufstellen, die nicht wahr sind. Wir würden lügen. Jede Predigt wäre eine fromme Märchenstunde. Dann aber wäre auch euer Glaube, unser Glaube, vergeblich und ohne Inhalt. Dann würde unser Glaube nur aus äußerlichen, frommen Ritualen bestehen. Dann wäre jeder Gottesdienst eine fromme Unterhaltungsshow, die uns für den Moment von unseren Sorgen ablenkt, aber die für unseren Alltag keine Bedeutung hat. Wenn Christus aber auferstanden ist, dann macht das alles Sinn. Dann macht es Sinn, ihn als den lebendigen Gott anzubeten. Dann macht es Sinn, auf ihn zu hören, weil er unserem Leben eine positive Wendung gibt, eine, die auf Gott zuläuft, eine, die der Tod nicht aufhalten kann. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist seine Kreuzigung nicht das Ende eines guten Menschen, der andere getröstet und ermutigt und geheilt und auch befreit hat. Dann ist sein Tod nicht das Ende eines Revolutionärs, der keine Angst hatte, den religiösen und weltlichen Führern zu widersprechen. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist er für uns, für dich und für mich gestorben. Dann hat Gott in uns, in ihm eine Möglichkeit gegeben, alles, was uns von Gott trennt, bei ihm abzuladen. Das ist die Bedeutung von Sünde. Sünde ist das, was eine Mauer bildet zwischen Gott und mir. Auch unsere Sorgen und unsere Ängste, auch sie bilden eine Mauer zwischen Gott und mir. Unseren Widerstand gegen Gott und sein Gebot. Unsere Weigerung, uns von ihm abhängig zu machen und auf ihn zu hören. Unser Desinteresse an Gott. Alles das nimmt Jesus am Kreuz auf sich. Alles das kann ich bei ihm abladen. Ist Christus nicht auferstanden, sind wir noch in unseren Sünden, das heißt weiterhin von ihm, von Gott getrennt. Dann sind wir auf uns allein gestellt. Dann müssen wir mit unseren eigenen begrenzten Möglichkeiten ums Überleben kämpfen. Und manche kriegen das ganz gut hin, auch ohne Jesus. Und viele andere nicht. Aber das ist nicht das, was Jesus für uns zugedacht hat. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen dieses Leben bewältigen. Es hat wirklich gravierende Folgen, ob Jesus tatsächlich und leibhaftig auferstanden ist oder nicht. Und dann kommt die Frage, und so hast du den Gottesdienst begonnen, kann man das wirklich glauben? Passt das in unseren Verstand rein? Ist das nicht so verrückt, dass man sagen muss, was macht ihr da eigentlich? Ist es möglich, dass ein Mensch stirbt und dann wieder von den Toten aufersteht, auferweckt wird? Sind das vielleicht nur Glaubenssätze? Und das hören wir ja ganz oft auch. Ja, ein Mensch lebt weiter in der Erinnerung seiner Familie und der Menschen, die ihn liebten. Ja, Jesus ist auferstanden, aber in den Glauben der Jünger hinein, und wir glauben den Glauben der Jünger. Das ist das Entscheidende. Aber hilft das wirklich? Sind diese Glaubenssätze dann einfach dazu da, uns mit unserer Sehnsucht auf die jenseitige Welt zu vertrösten, weil es dann alles besser wird? Und ich denke, die das von Kind auf angehört haben oder immer wieder hören, dass Jesus ist auferstanden, das wird so geläufig für uns, dass wir nicht mehr merken, was für eine gewaltige Aussage das ist, oder manchmal nicht mehr merken. Und ich kenne diesen Gedanken, was ist eigentlich, wenn das alles nicht stimmt? Und kennt ihr auch sowas, dass das aufblitzt? Mir sind schon oft solche Gedanken richtig wie ein Blitz ins Herz geschossen und haben mich erschreckt. Was ist, wenn es nicht stimmt? Was ist, wenn sich herausstellen würde, dass Jesus nicht wirklich, nicht tatsächlich, nicht leibhaftig auferstanden ist? Dann würde mein Beruf keinen Sinn mehr machen und meine Berufung auch nicht. Weil ich niemanden mit frommen Geschichten vertrösten will, die doch nur Märchen sind und die nicht wirklich passiert sind. Dann brauche ich auch keine Gemeinde mehr, die mir solche Geschichten erzählt. Das wären die Konsequenzen. Was machst du, wenn solche Gedanken in dir auftauchen? Ich denke, wir gehen damit ganz unterschiedlich um. Manchmal erschrecken die so, dass wir sie am liebsten wegdrücken und ganz schnell uns ablenken und was anderes machen. Manche kultivieren sie so stark, dass sie ständig in einer Haltung des Zweifels stecken bleiben, aber auch nicht weiterkommen, weil die Fragen werden nicht beantwortet, sie werden nur immer wiederholt. Also, wie gehen wir um mit dieser, mit diesem Schreck, mit dieser Erfahrung, dass solche Gedanken da sind? Was ist, wenn es nicht stimmt? Nun muss ich ja dauernd solche Fragen beantworten. Also wieso glaubst du eigentlich, dass Jesus auferstanden ist? Ich kann das nicht glauben, sagen mir andere. Und dann musste ich mich, und das ist auch mein Ehrgeiz gewesen, ich will verstehen, was da steht. Ich will das nicht einfach nur glauben, weil andere mir das sagen, dass es stimmt. Und dann erinnere ich mich daran, Warum glaube ich eigentlich, dass das stimmt? Welche Argumente gibt es dafür? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Und so haben wir diesen Gottesdienst angefangen und weitergeführt. Das Grab ist leer. Einige Frauen haben sich aufgemacht, den Leichnam Jesu mit Öl zu salben. Sie wollen ihm wenigstens noch dadurch die Ehre geben, dass sie den Leichnam salben, damit der Verwesungsgestank nicht so schnell durchkommt. Aber das Grab ist leer. Und interessanterweise wird das von niemandem bestritten, auch nicht von seinen Feinden. Sie behaupten dann später nur, ja, die Jünger haben den Leichnam rausgeklaut und irgendwo anders begraben und dann behauptet er, er ist auferstanden. Das sagen bis heute Leute, auch aber steht schon in der Bibel, dass Menschen das behaupten. Das Ding ist nur, erstens standen Wachen davor, die mit dem Tode bedroht waren, wenn sie geschlafen haben während der Wache. Und zweitens sind die Jünger so geschockt, einmal von dem Tod, also sie sind von dem Tod Jesu so geschockt, sie hätten nicht damit gerechnet. Sie waren niedergedrückt, sie waren verängstigt, sie haben sich zurückgezogen, sie dachten, sie sind die Nächsten, die hingerichtet werden. Und alles, was wir lesen, zeigt, dass sie gefangen waren in diesem Schock. Also die Frauen haben im ersten Moment noch nicht mal das weitererzählt, dass das Grab leer war. So wenig konnten sie das fassen. Und es ist nicht zu erklären, wie diese verängstigte und geschockte Jüngerschar nur Tage später voller Freude sich zeigt in Jerusalem, auf die Straße geht und von Jesus erzählt und sagt, er ist auferstanden. Das kann man psychologisch nicht erklären. Außer Jesus ist wirklich auferstanden und sie haben ihn gesehen und erlebt. Und dann kommt, manche von euch haben das schon öfter gehört, dann ist diese Geschichte vom leeren Grab, hat Frauen im Mittelpunkt. Und die sind die Ersten, die es weitererzählen sollen. Und Frauen wurden damals als Zeugen in irgendeiner Gerichtssache nicht ernst genommen. Man hat ihnen nicht geglaubt. Man hat nur Männern geglaubt. Wenn jemand einen solchen Bericht ausgedacht hätte, wenn das eine erfundene Geschichte wäre, wäre es höchst, also schriftstellerisch gesehen, höchst dumm gewesen, Frauen als erste Zeugen da einzusetzen. Da haben sowieso die Leute schon gedacht, ja, was Frauen erzählen, damals. Aber die Markus und die anderen Evangelien hatten keine Probleme zu sagen, hier waren Frauen die Ersten, die das gesehen haben. Das ging nur, weil es stimmt. Alles andere macht keinen Sinn. Und wiederum zeigt das Gottes Herz, weil er nicht auf unsere soziale und gesellschaftliche Rangfolge achtet. Das ist ihm überhaupt nicht wichtig, wer was zu sagen hat und wer nicht, wer reich ist oder wer arm, wer einen tollen Beruf hat und wer einen Beruf hat, den andere nicht so mögen. Völlig egal bei Gott. Jesus geht gerade zu denen, die nicht geachtet sind in der Gesellschaft. Er hört ihnen zu, er sieht sie, er ist mit ihnen, er nimmt sie ernst. Sie sind Persönlichkeit für ihn. Du bist wertgeachtet bei ihm, egal wie die Gesellschaft dich einsortiert oder du dich in die Gesellschaft einsortierst. Und die einzige Frage, die Jesus interessiert, ist, liebst du mich? Gehört dein Herz zu mir? Und daran, dass die Frauen mit diesen wohlriechenden Salben zu dem Grab gehen und Jesus ehren wollen, daran wird sei ihre Liebe zu Jesus sichtbar. Und das ist das, was zählt. Jetzt könnte man fragen, okay, wir haben vier Berichte davon, dass Frauen zum Grab kommen und das leere Grab entdecken, aber die unterscheiden sich. Manchmal ist es eine Frau, manchmal sind es mehrere, so wie hier, manchmal ist es ein Engel, manchmal sind es zwei, manchmal sind Wachen aufgezählt, hier nicht. Also das scheint sich doch zu widersprechen, oder? Also das kann doch nicht sein. Wenn die alle das beobachtet hätten, dann müssten die doch übereinstimmen in ihrem Bericht. Also der Bibel kann man nicht so richtig trauen, die ist voller Widersprüche. Stimmt das? Es haben ganz viele Leute, die genau mit dieser Herangehensweise an die Bibel rangegangen sind, nachgeforscht. Und Polizisten und Juristen haben gesagt, das sind authentische Zeugenberichte, also Augenzeugenberichte. Wenn 4 Menschen einen Autounfall beobachten und sie werden nacheinander und unabhängig voneinander, ohne dass sie sich austauschen können, gefragt, wie der Unfall abgelaufen wird, wird erstens der Kern der Geschichte immer der gleiche sein, aber die Details werden alle unterschiedlich sein. Und daran, dass sie Unterschiedliches erzählen, erkennen Polizisten, dass sie die Wahrheit sagen. Wenn alle dasselbe erzählen würden, dann würden sie wissen, die haben sich untereinander abgesprochen. Die haben gesagt, welche Geschichte sie erzählen wollen. Es ist ganz normal, dass wenn mehrere Leute die ein und dieselbe Sache beobachten, dass sie die aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Details erzählen. Und das zeigt gerade, dass es geschehen ist, dass es wahr ist. Insofern ist das kein Widerspruch, sondern die Unterschiede in den Details zeigen, dass es echte, wirkliche Augenzeugenberichte sind. Und dann bleibt noch die Frage, ob das, was damals aufgeschrieben ist, wirklich das, was wir heute, das ist, was wir heute lesen. Denn dazwischen liegen 2000 Jahre. So eine Bibel, wenn die jeden Tag gelesen wird und geblättert wird, dann ist die irgendwann aufgebraucht. Dann gehen wir heute zur Buchhandlung und kaufen eine neue. Aber bis ins Mittelalter hinein musste das Neue abgeschrieben werden, bevor es den Buchdruck gab. Und dann wird auch immer wieder gesagt, ja, dann weiß man ja nicht, ob nicht Leute was weggelassen haben oder was hinzugefügt. Wir können nicht wissen, ob das hier das ist, was wir lesen, ob das das ist, was vor 2000 Jahren wirklich aufgeschrieben wurde. Da hat sich ein ganzer Wissenschaftszweig mit beschäftigt. Der nennt sich Textkritik und den gibt es nicht nur für die Bibel, sondern für alle antiken Bücher. Und sie schauen nach, sie haben Methoden entwickelt, herauszufinden, was wurde wirklich geschrieben und was wurde später verändert. Und dann untersuchen sie auch Schriften von Julius Caesar und von den Geschichtsschreibern Herodot und Tacitus und anderen und versuchen herauszufinden, was ist damals geschrieben worden. Und sie sagen, wir können heute mit 99,9%iger Sicherheit sagen, dass das, was wir hier lesen, auch das ist, was vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Es ist ganz sicher. Die Überlieferung war gut. Die Leute waren treu. Sie haben gesagt, das ist Gottes Wort, da dürfen wir nichts wegnehmen und nichts dazu tun. Sie haben gewissenhaft gearbeitet. Und jetzt gibt es noch mehr Argumente. Und das mit dem Taschentuch, das war mir noch gar nicht so bewusst. Also super gut. Es gibt noch ganz viel mehr Argumente, die darauf hinweisen, dass da wirklich was Entscheidendes passiert ist. Einer, der das untersucht hat, heißt Lies Strobel, ein Atheist. Und er war vom Beruf Gerichtsreporter. Und er hat gesagt, ich bin gewohnt zu recherchieren. Und hat alle diese Argumente untersucht und das hat 18 Monate gedauert. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht anders, ich habe nicht alle Fragen geklärt, aber so viel, dass ich nicht leugnen kann, nicht mehr, ohne meinen Verstand zu verraten, nicht mehr leugnen kann, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das Buch heißt Der Fall Jesus, den er schreibt ein paar Jahre später. Und es gibt auch einen Film, in dem diese Geschichte also verfilmt wurde. Also es gibt Argumente und die erreichen unseren Verstand. Es gibt logische Gründe dafür, an Gott und an Jesus Christus zu glauben. Und für manche sind diese logischen Gründe der Hauptgrund, an Jesus zu glauben. Einer dieser auch berühmten Leute war zum Beispiel auch C.S. Lewis. Und der gesagt, ich kann nicht anders. Ich Fällt mir nicht, aber ich muss glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass er Gottes Sohn ist. Und hat das dann im Nachhinein in vielen Büchern begründet auch. Also, aber das reicht nicht. Der Verstand ist nur ein Teil von uns. Es braucht noch mehr. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist und heute lebt, dann kann ich das jetzt und heute und hier erleben. Das war die Hauptbotschaft übrigens, wenn wir die Evangelien lesen und die Briefe. Jesus ist auferstanden. Du kannst ihn erleben. Er kann in dein Leben kommen und dann passiert etwas, was nicht immer leicht ist, aber was dich erfüllt und was dir eine Perspektive, eine Hoffnung auf Ewigkeit gibt. Wenn ich weiß, dass Strom einen Motor antreiben kann, dann ist das schön. Dann weiß das mein Verstand, das habe ich dann irgendwann im Physikunterricht gelernt. Aber das Entscheidende ist doch, dass ich mich heute, passiert das immer öfter, in ein Elektroauto setzen kann und das Ding fährt wirklich. Einfach weil der Strom gespeichert ist in Akkus. Oder eine Winde läuft mit Strom. Licht haben wir, weil es Strom gibt. Also es hat Auswirkungen. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann kannst du hier und heute mit ihm sprechen. Dann kannst du ihn erleben. Den Frauen hier am Grab wird angekündigt, ihr werdet es erleben, ihr werdet Jesus sehen. Und so geschah es dann auch. Und Paulus schreibt in dem gleichen Kapitel, von dem wir gehört haben, dass zuerst ganz viele einzelne Personen ihn gesehen haben und dann immer mehr und dann 500 auf einmal. Also du kannst ihm auch begegnen, das ist die Sehnsucht Gottes. Deshalb ist Jesus gestorben, damit du ihm begegnest, heute, hier, in deinem Leben. Und es fängt damit an, dass du dich informierst, also auch über die Argumente, wenn das deine Ebene ist, eine Entscheidung zu treffen. Es beginnt auch damit, dass du eine Bitte äußerst. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Jesus, wenn es dich gibt, dann mach doch bitte. Und er wird es ganz oft tun. Nicht immer, aber ganz oft. Jesus möchte nicht nur deinen Verstand erreichen, sondern auch dein Herz, so dass du es erlebst. Und etwas Drittes ist noch nötig, wenn du mit deinem Verstand die Argumente geprüft hast für die Auferstehung, wenn du erlebt hast, dass Jesus sich dir zeigt und auf dich reagiert, dann kannst du immer noch auf Distanz bleiben. Kannst es immer noch so aus der Ferne betrachten, schön. Der Glaube macht Sinn, prima, ich habe ein paar Erfahrungen mit Jesus gemacht, jetzt weiß ich, dass es stimmt. Nächstes Thema, abhaken, so wie in der Schule, ne? Arbeit geschrieben, Thema weg, nächstes Thema. Du kannst auf Distanz bleiben und das reicht Jesus nicht. Dafür ist er nicht Mensch geworden, dafür ist er nicht am Kreuz gestorben, dafür ist er nicht auferstanden. Jesus möchte nicht, dass du in der Ferne bleibst. Auf Distanz mit ihm, wirklich erfahren, wer Jesus ist und das erlebt, kannst du nur, wenn du dich ganz auf ihn einlässt. Und dafür ist eine Entscheidung nötig. Jesus, ich will mit dir leben. Ich will entdecken, wer du bist, immer mehr. Komm bitte in mein Leben, in das Zentrum meines Lebens und zeig mir deine Liebe, zeig mir deine Macht. Füll mich mit der Hoffnung, die du gibst, die über den Tod hinausgeht. Füll mich mit Hoffnung mitten in den Herausforderungen, die mich bedrängen oftmals. Also sag ihm, dass du mit ihm leben möchtest. Und sag ihm, dass du ihm folgen wirst, wohin er dich auch führt. Und das ist, das musst du dir überlegen, ob du das willst. Jesus, ich will dir folgen, egal wohin du mich führst. Es gibt da keine neutrale Zone. Es gibt nicht nur ein bisschen fromm sein. Es gibt nicht nur ein bisschen Glaube. Sondern entweder du sagst Jesus ganz mit dir, volle Pulle, oder ganz ohne dich. Und der eine Weg führt in die Ewigkeit bei Gott. Und auf dem Weg erlebst du Jesus. Manchmal schon so, dass es weh tut. dass es nicht einfach ist. Aber du erlebst Jesus. Oder du sagst, nee, ich gehe die andere Richtung. Dann kann dein Leben auch richtig schön werden. Das kann alles super funktionieren. Aber dann bist du in der Ewigkeit nicht bei ihm. Und dann, wenn die Kämpfe kommen hier auf der Erde, bist du allein. An wen wendest du dich dann? Eine Entscheidung ist nötig. Alles gehört zusammen. Mein Verstand, mein Herz und mein Wille sind gefordert. Die Auferstehung Jesu ist wirklich passiert. Es gibt plausible Begründungen dafür. Relevant wird das für dich, wenn du Jesus erlebst. Und darum kannst du bitten. Wirklich wirksam wird seine Liebe und die Fülle, die er für dich hat, wenn du ihn bittest, dich ganz auszufüllen und die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Das ist die Frage, willst du das? Dann entscheide dich doch jetzt. Was hindert dich? Und ich bete noch. Herr Jesus, wir können ganz viele Worte machen. Wir können ganz viel lesen. Das Entscheidende ist, dass du durch deinen Geist uns klar machst, dass es stimmt. Und dass du wirklich mit mir zu tun haben willst, mit dir auch. Mit jedem von uns. Und wir bitten dich, dass du Entscheidungen wirkst, jetzt, heute, dass Menschen sagen, ich will dir folgen, egal was kommt. Und ich bitte dich, dass die, die in dieser Nachfolge gerade durch tiefe Fragen gehen und große Herausforderungen, dass sie merken, dass du dabei bist. Dass du mit durchs Feuer gehst, mit durchs dunkle Tal. Und dass sie deinen Trost erleben, deinen Frieden, deine Kraft, deine Führung auch, dass sie zurückgucken können irgendwann und sagen, das war super schwer, das möchte ich auch nicht nochmal erleben, aber Jesus war da und ich habe ihn erlebt, wie er mich trägt. Und ich bitte dich für alle, die noch Blockaden haben, die vielleicht Angst davor haben, diese Entscheidung zu treffen, weil sie Angst haben, was weiß ich, sich Regeln beugen zu müssen, die, von denen sie das Gefühl haben, dass es ihr Leben einschränkt. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und sie segnest und ihnen zeigst, dass du gute Wege hast und vor allen Dingen die Ewigkeit, die Tür zur Ewigkeit in deiner Größe, in deiner Schönheit, in deiner Gegenwart, in die Ewigkeit im Himmel, dass die Tür dafür offen ist. Und dass alles andere es nicht wert ist, es vorzuziehen dem Himmel. Und ich bitte dich um deine Gnade. Und danke für Entscheidungen, die Menschen treffen. Für dich. Amen.